Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Ausgangspunkt dieser neuen Folge ist ein runder Geburtstag. Bason Pronk ist Ehrenmitglied des DDC und wird am 2. Juni 90 Jahre alt. Er ist ein deutscher Kunsttheoretiker, Autor und emeritierter Professor, der vor allem für seine Arbeiten zur Ästhetik und Vermittlung von Kunst bekannt wurde. Unsere beiden Gesprächspartner in dieser Folge haben beide in unterschiedlichen Jahrzehnten bei ihm an der Bergischen Universität Wuppertal studiert. Willkommen im DDCast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Wir befinden uns an einem besonderen Ort. Unser DDC-Mitglied Nicolas Markwald besucht Christian Boros in den Räumen seiner Unternehmen am Halleschen Ufer in Berlin, im ehemaligen Abwasserpumpwerk Radialsystem Römisch 3. Das Gebäude wurde im 19. Jahrhundert errichtet und war das erste Abwasserpumpwerk der Stadt. Noch heute wirken das erhaltene Pumpenhaus und der dazugehörige Schornstein von außen wie eine kleine, aber mit hohem architektonischen und ästhetischen Anspruch gestaltete Fabrikanlage. Als die Stadt Berlin die Gebäude 2009 privatisieren wollte, kam Christian Boros auf den Plan, der es zu einem Bürogebäude für seine Kommunikationsagentur umgestalten ließ. Wir treffen uns in der ehemaligen riesigen Pumpenhalle, in der sich noch heute eine von ehemals drei dampfbetriebenen Doppelkolbenpumpen befindet. Christian Boros ist Kommunikationsdesigner, Unternehmer, Sammler und Verleger. Im Gespräch wird schnell klar, er versteht diese Rollen nicht getrennt voneinander. Agentur, Sammlung und Verlag sind für ihn Facetten einer Meldung. Es geht ihm darum, Gedanken, künstlerische Positionen und Dinge, die er für relevant hält, sichtbar und öffentlich zu machen. So entsteht ein Gespräch über Bason Pronk, aber auch über Christian Boros selbst, über Kunst und Kommunikation, über Sammeln, nicht als Besitz, sondern als Versuchsanordnung, über Subjektivität im Zeitalter der KI, über Fehler als Voraussetzung von Innovation und über die Frage, warum Eigenartigkeit vielleicht eine Form des guten Lebens ist.
Hallo Christian, ich freue mich sehr, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Aber Danke. Wir sind ja gar nicht online zugeschaltet. Wir sind auch sehr froh, dass du uns begrüßt in deinem Abwasserpumpwerk. Vielleicht kannst du uns ganz kurz, was du uns gerade erzählt hast, auch den Zuhörern erzählen, was dieser Ort so besonders macht.
Ich bin immer überzeugt davon, dass Orte etwas mit Menschen machen. Insofern, ich bin ja relativ bekannt geworden durch diesen Unort eines Bunkers. Wir haben einen Bunker gekauft, wo wir, meine Frau und ich, unsere Sammlung zeigen und obendrauf wohnen wir. Das ist natürlich ein Ort, der jeden Tag mit einem etwas macht. Und irgendwie ist es auch klar, dass meine Agentur nicht irgendwie auf der vierten Etage in einem Bürohaus angesiedelt sein sollte. Insofern haben wir in Berlin einen Ort gesucht, der eine interessante Vornutzung hatte. Hier wurde die Scheiße aus der Stadt gepumpt und da dachte ich, dieses Transformatorische in diesem Ort, das ist ja prädestiniert, dass man hier arbeitet, nachdenkt und so eine Raumhöhe von 9 Metern, hier kann man nur groß denken.
Für alle, die dich nicht kennen sollten, du bist ja Kommunikationsdesigner, aber auch Sammler, zusammen mit deiner Frau Karen. Habt ihr eine Sammlung aufgebaut?
Zeitgenössische Kunst, also keine Briefmarken.
Ja, ja. Die über die Jahre gewachsen ist. Die Sammlung, deswegen habt ihr ja diesen Ort gesucht. Ich glaube, es sind knapp 20 Jahre her, ne?
Ja. 18 Jahre. Ja, 18 Jahre teilen wir unsere Passion mit der Öffentlichkeit.
Ja. Und du bist auch noch Verleger. Also an dem Ort, wo wir hier gerade sitzen, ist nicht nur eine Kommunikations- oder Werbeagentur, sondern auch noch der Verlag Distanz, den du 2010 gegründet hast.
Ja, wobei das für mich alles immer verwoben eins das geht nahtlos ineinander über. In jeder Hinsicht folge ich einem Ruf, nämlich meiner wirklichen Leidenschaft, Dinge auf die Straße zu bringen. Dinge, die ich gut finde, die will ich kommunizieren. Dinge, die ich für relevant erachte, möchte ich, dass das ganz viele Leute mitkriegen, das mit mir teilen, mit mir debattieren, ist es relevant oder nicht. Insofern, ob ich jetzt eine Aufgabe als Kommunikationsagentur bekomme, dann ist doch die Aufgabe, Dinge auf die Straße zu bringen, öffentlich zu machen. Wenn ich eine Künstlerin, einen Künstler gut finde, dann liebe ich, Kataloge mit denen zu machen, damit noch mehr Menschen es mitkriegen und nicht nur eine Ausstellung, was die Person denkt. Und die Künstler und Künstlerinnen, die ich ganz toll finde, die sammle ich und dann will ich das auch nicht für mich behalten als Privatvergnügen, sondern stelle es in einem Raum aus, der öffentlich ist, der Bunker. Insofern dieses öffentlich machen, Meinungsdistribution tätigen, das daran habe ich diebische Freude.
Wir sind ja wieder in Kontakt getreten durch den bevorstehenden 90. Geburtstag von Batz von Brock,
ja,
der, um Kontext auch zu geben, Ehrenmitglied im DDC ist. Und deswegen sind wir heute auch hier. Und ich habe dir was mitgebracht.
Oh wow, ja, das ist vor 30 Jahren entstanden.
Batson, Brock 60,
ja,
eine Publikation mit 500 Stück, zusammen mit Stefan Hildebrand, Ingo Mark, Frank Müller und Stefan Asmus.
Ja.
Ein Printprodukt mit 12 bis 14 Zitaten, ja, von Brock.
Das war unser Geschenk. Wir dachten, was sollen wir unserem Professor schenken? Und die Idee war, er hat 500 Leute eingeladen und wir schenken ihm nichts, sondern schenken seinen 500 Gästen ein kleines Buchobjekt. Auch da wieder die Distribution seiner Gedanken an seine Gäste ermöglichen. Das hat Spaß gemacht.
Vielleicht kannst du uns ja einen Einblick geben, weil am Ende deiner Publikation schreibst du: Lieber Batson, ohne dich wäre ich Zahnarzt geworden. Wärst du denn ein guter Zahnarzt gewesen?
Naja, ich war Stufenbester und dann damals in den 80ern wurde man Zahnarzt, wenn man ein Einzelabitur hatte. Ein Glück bin ich dann über Umwege an Batz von Brock gekommen. Er hatte einen Lehrstuhl für Ästhetik. Ich fand das großartig, dass man Ästhetik studieren kann. Und hatte das wirkliche Hochvergnügen, 21 Semester bei ihm studieren zu dürfen. Das ist heute eine undenkbare Langsamkeit. Ich konnte einfach nicht aufhören, ihm zuzuhören. Heute habe ich immer noch einen großen Kontakt zu ihm und ich glaube, mein gesamter Gedankenapparat ist durch ihn beeinflusst.
Also es bleibt noch die Gedankenschule, die Denkschule von ihm bleibt.
Ja.
Bei dir, also ästhetisch, theoretisch. Er ist ja auch eine streitbare Person, ne?
Das ist er, aber wir kennen ja alle seine Visitenkarte aus den 60er Jahren. Da stand Batz von Brock und darunter als Berufsbezeichnung Beweger. Ein herrlicher Beruf oder eine Idee von Beruf, etwas zu bewegen, etwas zu tun. Von ihm habe ich verstanden, dass man als Mensch den Tätertypus als ein Idealbild sehen sollte. Der Täter ist ja nicht der Kleinkriminelle am Sonntag im Tatort, sondern der Täter ist eben ein Beweger, ist jemand, der dieses kurze Momentum des Lebens nutzt, um etwas zu tun, machen, gestalten, schaffen. Das habe ich gelernt und das habe ich mir auch als Lebensmaxime dann auch vorgenommen.
Ja, so wie ich das verstehe, hat der Brock oder sieht der Brock Kunstvermittlung nicht als eine reine Erklärung von Kunst, sondern als ein Training von Wahrnehmung und Urteil. Zurück auf eure Sammlung oder das Sammeln, weil du hast sehr früh angefangen zu sammeln. Ist Sammeln für dich in diesem Sinne weniger Besitz als Übung?
Es ist eine Versuchsanordnung, ein Prüfen, was mir die Kunst gibt. Wie viel Food for Thought liefert Kunst? Was kann ich lernen? Es geht nicht darum, was die Kunst mir sagt. Das ist ja eben das Absurde, dass man immer denkt, wenn man vor einem Kunstwerk steht, was soll mir es sagen? Wenn der Künstler, die Künstlerin etwas sagen würde wollen, dann wäre sie Schriftstellerin oder Journalistin geworden, die Person. Kunst sagt einem nichts. Das ist etwas Visuelles und nicht etwas Sprachliches. Von Kunst kann man wahnsinnig großartige, bereichende Glücksmomente empfinden. Man kann sein Bewusstsein ändern, aber es ist immer nonverbal.
Und bedarf einer räumlichen Inszenierung, wenn man, also ich war jetzt am Wochenende das erste Mal in dem Bunker von euch. Mhm. Das ist ja schon sehr imposant. Alleine die Gewalt und die Kraft dieses Betons.
Es ist ein ständiger Kampf. Ja. Die Kunst muss kämpfen, um gegen diesen Unort, der nicht gedacht war als Ausstellungsort, nie. Es war ein Schutzort für Menschen, die Angst hatten vor den Bomben, Frauen, Kinder, als ziviler Schutzbunker, ohne Fenster, 5 Etagen. Wir haben 120 Räume vorgefunden und haben in 6 Jahren Sägearbeit dann daraus 80 Räume gemacht, durch die du gegangen bist. Nicht durch alle, aber 60 hast du vielleicht gesehen. Wir haben 8 Treppenhäuser. Ein Unort.
Private Sammlungen, jetzt bin ich gespannt, werden ja auch kritisch gesehen. Wenn du nach Frankreich guckst, ist die Gewalt der Kunst in 2 Händen. Pinault und Arnault. Der Louvre verkommt, gebäudetechnisch, Cartier hat jetzt gerade eröffnet. Wie gehst du mit dieser Ambivalenz um? Weil diese privaten Sammlungen ja auch einen Ausdruck von privater Setzung, Macht oder Exklusivität haben können.
Gut, das ist in Deutschland ganz anders. Das wird ja nahezu als Bürgerpflicht gesehen. Bei unserer Sozialisierung etwas auch zurückzugeben. Man unterstützt junge Künstler und Künstlerinnen durch den Ankauf. Museen kaufen nicht aus dem Jahr des Entstehens, sondern erst viel später. Das ist ein Möglichmachen, empfinde ich und meine Frau, ein Möglichmachen, dass Künstler überhaupt eine künstlerische Produktion machen. Sie können ja nicht produzieren, ausstellen. Und wovon sollen sie leben? Mhm. Es ist ein Unterstützen, es ist ein sich interessieren für die Gedanken eines anderen. Wir häufen nicht Materie an. Ganz ehrlich, mich interessiert zum Teil beschmierte Leinwand überhaupt nicht in ihrer Dürftigkeit. Sondern was man ja kauft, ist nicht beschmierte Leinwand, nicht dieses marginale Materielle, sondern es ist eine Vergegenständlichung eines Gedankens. Es ist eine Attitude, eine künstlerische Position zu der Gegenwart. Und das interessiert mich. Und ich empfinde es nicht nur als nicht kritisch, sondern als erstrebenswert, dass Menschen sich für die Gedanken von anderen Menschen interessieren. Es wäre schade, wenn nicht. Mich interessiert, was denkt Gedankenapparat Olof Eliasson? Was hat er für eine Meinung zu Natur, zum Klima, zum Miteinander Mensch und Umwelt. Diese Gedanken interessieren mich, insofern interessiert mich die Arbeit von Olof Eliasson. Und das ist eine Vergegenständlichung seines Gedankens. Und das interessiert mich. Und insofern sammle ich Gedanken und nicht Materie.
Wo du das gerade sagst mit der Gedankenmaschine, vor dem Hintergrund der jetzt seit 2,5 Jahren aktuell technologischen Entwicklung. Aus meiner Perspektive frage ich mich natürlich, was muss die Bildung heute leisten können? Aber ihr habt ja auch die Denkerei von Watz und Brock hier unterstützt.
Ja.
braucht es wieder mehr Räume und Werkstätten, in denen Denken, Wahrnehmen und Experimentieren wichtiger sind als schnelle Ergebnisse und die schnellen Lösungen, vor dem Hintergrund dessen, dass wir auf einen Klick scheinbar die Gedanken haben.
Also es ist ganz eindeutig, habe ich eine Meinung zu, dieser Schwachsinn, den man früher als richtig empfunden hat, nämlich es gab so Sätze wie, jetzt sei doch mal objektiv. Objektivität wird heute ersetzt durch die KI. Da wird objektiv geguckt, was sind die Fakten und die werden aufarbeitet. Das ist nicht das, was das Göttliche in uns Menschen ist, sondern es ist eine dringende Notwendigkeit, die Subjektivität, die individuelle Wahrheit, das Produzieren von Fehlern oder genialen Gedanken, das ist das, was uns Menschen ausmacht. Das ist unersetzlich. Das wird nicht durch AI generiert werden können. Man könnte zwar der AI sagen, jetzt machen wir mal einen disruptiven Entwurf, der dann nicht objektiv ein richtiges Logo ist, also eine Brezel für einen Bäcker oder irgendwas Rotes, Fleischiges für einen Metzger. Oder das sind ja so die Produkte von KI. Wenn man der KI sagt, sei disruptiv, kommt Nonsens raus. Nie etwas Geniales, nie etwas Schöpferisches, sondern einfach nur Nonsens. Schöpferisch tätig zu sein, subjektiv eine Entsetzung zu tätigen, was man für richtig und für falsch hält. Das sind die urmenschlichen Kardinalsdisziplinen. Was ist gut, was ist falsch, was ist richtig. Und am ehesten lernt man das von Künstlern, weil die Künstler und Künstlerinnen sind die Menschen, die an ihrer Autorität, an ihre Subjektivität glauben. Sie tun etwas, weil sie es tun müssen und wollen. Sie haben keinen Chef, sie haben keine Arbeit, keinen Auftraggeber, keinen Arbeitgeber. Sie stehen morgens auf und sind schöpferisch tätig und schaffen mit ihren Werken Kreaturen. Deswegen heißt es ja kreativ sein. Und das Schaffen von Kreaturen ist etwas Göttliches. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Das ist das Herausbilden von Kreaturen und das ist das Mensch in uns menschlich Göttliche, kreativ zu sein. Insofern, in einer Welt, die von KI dominiert wird, muss man Objektivitäten einfach sein lassen, sich auf seine subjektiv empfundene Wahrheit konzentrieren, Autorenschaft annehmen,
Mut haben,
unterscheiden, was ist Mut und was ist Leichtsinn. Das sind Dinge, die ja nicht nur im kreativen Prozess, also in meinem Beruf als Kommunikationsdesigner wichtig sind, sondern das gilt für alle Menschen. Auch da ist dann ein Weggefährte von Batzenbrock entscheidend, Joseph Beuys, der, als er sagte, jeder Mensch ist ein Künstler, damit meint er natürlich nicht, dass jeder Mensch die Gabe hat, zu zeichnen, zu malen oder aus Lehm eine Figur zu formen. Das sind künstlerische Praxen. Sondern als er sagte, jeder Mensch ist ein Künstler, sagte er, dass in jedem Menschen die Möglichkeit besteht, schöpferisch tätig zu sein. Nicht zu reagieren auf Dinge, auf Sachzwänge, auf Rahmenbedingungen, sondern zu agieren, Täter zu sein, Schöpfer zu sein.
Ist es denn nicht jetzt an der Zeit, in der breiten Wirtschaft oder auch Bevölkerung das zu aktivieren, wenn das Scheinbare wegautomatisiert werden kann, wo wir alle noch manuell, ich meine, wir sitzen hier in einer Maschine, in einem Raum mit einer Maschine aus der Industrialisierung, vieles ist dadurch ermöglicht geworden, vieles lässt sich jetzt wegautomatisieren, Angst geht um, alle haben Angst um ihre Arbeitsplätze, aber eigentlich ist das doch auch ein Möglichkeitsraum.
Natürlich. Es wird natürlich wahnsinnig viel Opfer geben, weil all die Leute, die abheften, ordnen, aufarbeiten, Research machen, die braucht man nicht. Wie bei jeder Riesenrevolution in der Wirtschaft sagen die Gutgelaunten, das sind viele Chancen. Es sind unfassbare Chancen, ja. Aber es sind auch, es wird viel Schmerz geben. Es wird viel Arbeitslosigkeit geben, weil einfach sehr viele Berufsbilder schlichtweg wegerodieren werden in einer Windeseile.
Du hast uns ja gerade durchs Büro geführt. Dein Team ist sehr jung. Wahrscheinlich kommen viele mit einem ganz anderen Blick auf Kommunikation. Also ich meine, Kampagnen sind mittlerweile ja nicht mehr gedruckt, funktionieren anders. Mhm. Aber auch in der Kunst, Vermittlung oder in dem Positionieren von allen möglichen Dingen. Was gibst du ihnen mit deiner Lebenserfahrung oder beziehungsweise was geben sie dir?
Ich glaube, dass unser Team, und das sind alles so um die 30-Jährigen, die alle meine Kinder sein können, zwischen mir und meinem Team gibt es keine anderen Generationen, es gibt keine 40, 50-Jährigen, es sind alles wahnsinnig junge internationale Menschen, die zu uns kommen in die Agentur. Und die kommen hierher, weil sie daran Freude haben, dass ich Subjektivität, dass ich Fehler, dass ich Disruption als Königsdisziplin empfinde. Sie können sich hier ausleben. Sie, anders als in anderen Agenturen, sage ich nicht, was richtig und falsch ist, sondern sie müssen mich ärgern. Sie müssen, wenn sie Ergebnisse mir präsentieren, mich bereichern, sprich Neuland betreten, Dinge mir zeigen, die ich vorher nicht kannte, nicht gesehen habe, die so disruptiv sind, dass ich irritiert bin. Das mich zieht das genau an, dass ich nicht Rezepturen der Richtigkeit praktiziere und als Praxis richtig finde, um erfolgreich zu sein, sondern ich will überrascht sein, ich überrasche meine Kunden. Ich glaube nur, dass mit Neuland man überhaupt eine Erregung erzeugen kann, eine Wahrnehmungserregung, die gebraucht wird von meinen Auftraggebern, aber ich glaube auch gebraucht wird von unserer Gesellschaft.
Im Grunde genommen ist das ja auf Seite 1 in diesem Büchlein. Brock sagt, nur das Falsche ist als solches wahr. Wie viel hast du falsch gemacht?
Ich glaube ganz viel. Von meiner ersten Entscheidung, als ich 18 war und Geld bekommen habe fürs Abitur und für die bestandene Fahrerlaubnis, habe ich mein Kunstwerk gekauft und bin weiter Fahrrad gefahren. Natürlich haben mich meine Freunde und vor allen Dingen auch die Mädels belächelt. Was für ein Idiot. Mein erster Auftraggeber, der Musiksender Viva in den 90ern, ich meine, Viva, was für eine Vermessenheit. Es ist nur Musik. Aber wir haben es genannt in seiner Absolutheit, als ob es alles wäre, das ganze Leben. Sowas würde vollkommen durch die Marktforschung fallen. Das damalige Viva-Logo, diese Dreiecke, unlesbar. Ich glaube, dass alle meine Erfolge auf Fehlern berufen.
Also brauchen wir mehr Mut zu scheitern, um Bewegung auszulösen,
ja,
in der Starre, in der wir uns gerade...
Ja, aber das Schöne ist, man muss den Mut haben, möglicherweise zu scheitern. Letztendlich gewinnt man ja nur. Man muss also den Mut haben zu gewinnen, den Mut haben, vor wirklicher Innovation keine Angst zu haben. Es gibt einfach immer die zwei Typen. Es gibt die Typen, die, wenn es um die Urlaubsfrage geht, sie es lieben, an dem Glücksort, den sie kennen, immer wieder so eine Art Wiederholungstäter hinzugehen. Das ist dann die Mallorca- oder die Sylt-Fraktion, die immer wieder dahin gehen, weil es so schön ist. Und es gibt die Menschen, die bei jeder Urlaubsplanung einen neuen Ort sich aussuchen. Ich gehöre zur Letzteren. Mich interessiert Neuland. Neuland bedeutet natürlich auch ein schwarzes Loch. Man fällt rein, weiß nicht, wann kommt der Boden, wie fühlt sich das Neuland an, ist es feindlich oder nicht. Das ist Innovation. Immer auch mit etwas Angst, Und diese Angst, wie Fassbinder sagt, Angst ist Seele auf, darf nicht einen hemmen, sondern man muss aus der Angst etwas anderes machen, nämlich Neugier. Was ja nahezu eine Todsünde ist, nämlich Gier ist eine Todsünde. Ich glaube, es ist extrem wichtig, gierig nach Neuem zu sein. Wenn man das so empfindet, vergeht die Angst, sondern es ist die Gier nach Neuem. Das treibt Künstler und Künstlerinnen an, das treibt unsere Gesellschaft an, das treibt mich als Unternehmer an. Und ich bin überzeugt davon, dass meine Kunden, meine Auftraggeber mit Innovation immer mehr erreichen als Optimierung, als so fast so zu sein wie der und der. Eine Verbesserung, eine Optimierung ist doch längst nicht so erregend, wie wirklich etwas Neues zu gebären.
Man versucht ja dabei auch Probleme zu lösen für Kunden, für Sachlagen, auch in diesem kleinen Büchlein, wieder Bad Sonnbrock. Wir haben vergessen, dass ein Problem zu lösen immer nur heißen kann, neue Probleme zu schaffen.
Intelligente Menschen wissen das. Es gibt keine Problemlösung. Aber intelligente Menschen versuchen, wenn sie ein großes Problem sehen, es durch ein kleineres zu ersetzen. Also man sollte nicht aus einem Problem ein größeres machen. Man wird nie ein Problem lösen. Man kann ein großes Problem durch ein kleines Problem ersetzen.
Also gerade vor dem Hintergrund der Konflikte, die wir in dieser Welt haben, die uns ja scheinbar unlösbar vorkommen, oder im Kleinen, Gestalterinnen und Gestalter sollen möglichst ein Problem lösen und es verschwinden lassen. Politiker sollen gefälligst endlich unsere Probleme hier lösen und wir sitzen da und warten, dass es passiert. Wo siehst du die Verantwortung von uns allen selber?
Die einzige Möglichkeit, Problemlöser zu sein, ist Diktatur. Dann wird eine Entscheidung getroffen und gesagt, jetzt ist das Problem weg. Wir wissen, dass das zu nichts führt oder zum Bösen führt. Man muss es aushalten, zu diskutieren, zu ringen,
zu kämpfen,
zu arbeiten, nicht zu kämpfen, zu arbeiten, um aus großen Problemen kleine zu machen. Wer denkt, er löst Probleme, spielt den totalitären Kräften in den Raum.
Ich vermute mal, dass ihr euch nicht ausdrücklich als eine politische Sammlung seht. Gleichzeitig, als ich jetzt in eurer, ich glaube, es ist die fünfte Auflage, in eurer Sammlung war, sind da durchaus viele Künstlerinnen und Künstler mit gesellschaftlichen Themen, politischen Themen, aus dem jeweiligen Kontext des Landes ja auch kommt. Beeindruckend ist natürlich, wenn man da reinkommt, die aktuelle Arbeit von Lukas Herich, die man einfach hört, ohne zu wissen, was passiert. Und dann steht man vor, ich weiß nicht, wie viel sind es, 60? Sirenen.
Doch, aber ich würde schon sagen, dass jede gute Kunstsammlung politisch ist. Weil sonst ist ja nur formal ästhetisch. Mich würde, also Sammlungen, die sich ausschließlich auf Blumenstillleben beziehen, Sammlungen, die das Blau als Farbe, also solche absurden Klassifizierungsschubladen. Es gibt ja die Sammlung der Firma Ritter, der Schokoladenfirma, ausschließlich quadratische Werke. Das ist ja albern. Sowas ist ja wirklich albern. Kunst hat nur dann eine Relevanz, wenn sie eine gesellschaftliche Diskussion spiegelt und auf eine subjektive Art und Weise Künstler und Künstlerinnen ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit artikulieren in ihrem Medium, wie ob es Installation, Fotografie, Malerei, Skulptur ist, was auch immer. Alles andere ist irrelevant. Also an Kunst, es ist ja, wie gesagt, es ist nicht beschmierte Leinwand, die hübsch oder nicht hübsch sein kann, sondern es geht um einen Gedankenapparat bei einem Künstler, bei einer Künstlerin, der Form wird, der also sich vergegenständlicht, sich artikuliert in einem Ding, Kunstwerk. Also muss der Gedanke schlau sein, sonst ist das Ding ja nur schön oder nicht schön oder wie auch immer. Aber Schönheit und Nichtschönheit sind nicht die Kriterien, die mich interessieren. Wir haben Werke, die objektiv hässlich sind, aber sie sind wahr. Also müssen sie nach der Ästhetik des Schönen, Wahren und Guten auch gut sein. Etwas kann nur gut sein, wenn es wahr ist. Und wenn es wahr ist, ist es schön. Nichts Unwahres kann überhaupt schön sein. Ein Laminatparkett kann niemals schön sein, weil er ja nicht wahr ist. Er sagt, ich bin Holz, bin aber kein Holz. Also lügt das Parkett, zeigt eine Holzmaserung, die aber aus Kunststoff besteht. Also es ist unwahr, also a priori nicht schön und nicht gut.
Jetzt springe ich. Kein Faschist ist nur, wer von sich weiß, dass er durchaus einer sein könnte. Wieder diese Publikation. Und du hast es ja gerade angetippt mit der Diktatur. Und du sitzt ja mitten seit Jahren im politischen Berlin. Hast über die Jahre hinweg auch für politische Akteure unterschiedlichster Couleur ja gearbeitet. Erlebst du ein Gap zwischen dem Berlin und dem Rest des Landes aktuell?
Naja, es gibt ja die Begrifflichkeit der Berliner Bubble oder der Berliner Republik, wo hier in der Stadt in so einer inzestuösen Wiederholungsmanier Gedanken immer wieder durchs Dorf gejagt werden. Das ist dann vielleicht die Bubble. Sehr stark geprägt natürlich auch von der Rezeption, was politische Handlungen in der Presse darstellt. Also jeder Politiker macht diesen Affentanz um die Presse, um die öffentliche Wahrnehmung, Meinung. Das ist schon, das nervt, dass nicht die Politik für die Bürger gemacht wird, sondern für die Journalisten. Dass Narrative auf den Bierdeckel passen müssen. Dass wir manchmal die Aufgabe bekommen, wenn wir für Ministerien oder Stiftungen oder Parteien arbeiten, Dinge eben so zu simplifizieren, dass sie verstanden werden, dass sie auf den Bierdeckel passen, wie gesagt. Das ist natürlich alles Unsinn, weil man kann Komplexität nur komplex darstellen. Zu glauben, dass diese alte Formel des USPs eine Bedeutung hat, das ist absurd. Man kann nicht Komplexität vereinfachen auf einen Selling Point. Immer wieder sage ich meinen Kunden, versucht doch gar nicht, diese Selbstbeschränkung eines uniken, einzigartigen Gedankens von mir formulieren zu lassen, sondern seht doch zu, dass Gedanken wie Facetten sind. Und ein Diamant wird durch 56 Facetten zu einem Brillant, Glanz, Komplexität, Erotik des Gedankens, kommt in einer nahezu druidischen Formel von Facetten. Und erst durch die verschiedenen Facetten, Komplexität genannt, kann man die Wirklichkeit angehen, Probleme angehen, Dinge verbessern. Also zu glauben, dass einfache Formel die Rezeptur des Erfolges sind, ist einfach kindisch. Es ist wirklich kindisch zu glauben, dass man das Institution, aber auch Produkte eine Uniqueness haben. Was ist die Uniqueness eines so tollen Brandes wie Porsche? Doch nicht, weil das Ding schnell ist. Schnelligkeit wäre Uniqueness. Es sind 30, 40 Argumente, die notwendig sind, um aus einem Produkt einen Helden zu machen. Eine Hermes-Tasche wird doch nicht von den Frauen sehnsüchtig angebetet, weil das Leder so weich ist. Also zu glauben, dass Magie und Einfachheit gepaart werden kann, ist absurd. Magie ist Polykausalität. Magie ist komplex. Die muss man intellektuell durchdringen, die Komplexität.
Das heißt eigentlich, ein Vorbild sollte vorausgehen, wenn wir wieder in die Politik zurückgehen, dieses Spiel einzustellen. Was heißt einzustellen? Einfach mal rauszutreten aus dem Rahmen und dann halt aber auch die Menschen, die halt wählen, auch ernst zu nehmen, ne? Und ihnen auch sagen, dass es komplex ist. Und
ganz viele Gedanken parallel zulassen. Also monokausal würde heißen, wenn wir die Migration im Griff haben, geht es uns als Nation besser. Das ist monokausal. Ein Grund für die Misere zu finden. Das sind populäre Parteien, die so etwas predigen. Es ist komplex. Es bleibt komplex. An der Komplexität arbeiten. Intelligent Dinge durchkauen. Differenziert betrachten. Das Betrachten in den notwendigen Layern. Das ist der Überlebenskampf und nicht gordischer Knoten spielen und Komplexität mit dem Schwert zerschneiden.
Du hast das, glaube ich, was ich jetzt frage, schon mehrmals angetippt. Auch ein abschließendes Zitat von Watzlawick Brock.
Du solltest mich nicht interviewen, so ein Watzlawick Brock.
Nein, aber ihr habt es veröffentlicht. Es schien euch wichtig zu sein. Und irgendwie, finde ich, sieht man ja ganz schön, wie zeitlos die Statements sind. Das sind 30 Jahre. Das interessante Leben findet im Kopf statt und sonst nirgends. Und deswegen meine Frage an dich, was ist gut? Das ist die Standardabschlussfrage, die wir in dem Podcast immer wieder stellen. Und worüber sollten wir mit unserem Kopf denn nachdenken?
Also neben dem Schönem und dem Wahren ist das Gute, das Subjektive, das sich ernst nehmen, das Zulassen, ein Individuum zu sein. Etwas Gutes ist, wenn es eigen ist. Eigenartigkeit nicht als Negativattribut zu sehen. Etwas ist eigenartig, eigenartig, nee. Sondern etwas hat eine eigene Art. Ich glaube, dass ich jetzt mit 60 einfach zulasse, dass Apparat Christian Boros so ist, wie er ist. Dass ich eine Freude habe an meiner eigenen Art. Ich wünsche mir diese Freude für alle Menschen. Ich wünsche, dass man nicht so sein will, wie, dass man aufhört, Instagram-Bilder zu folgen und Dinge nachzuäffen, zulassen, dass man ein Individuum ist, das Zelebrieren von Subjektivität, das Akzeptieren von eigener Schrägheit, das in sich hineinhorchen und Dinge auch zu kultivieren, die irgendwie besonders sind bei einem Menschen. Das ist menschlich, das ist schön. Und für mich ist das gute Leben, es zu maximieren, sein eigenes Leben zu führen.
Ich danke dir sehr, vor allem für die letzten Worte. Danke sehr für das Gespräch, was wir bei dir führen konnten. Und ich hoffe, dass auch alle Hörerinnen und Hörer das hören, das Eigenartigsein, was Tolles ist. Danke.
Thesen zum Thema KI insbesondere, aber wie er die Prämisse der Subjektivität herausstellt, bildet geradezu eine ideale Überleitung zu unserer kommenden Folge, in der zwei Kommunikationsdesigner zu Wort kommen, die ganz konkret aus der Praxis des Digitaldesigns berichten. Fabrice Püllmann, Gründer der Kommunikationsagentur Hello Design in Wiesbaden und Ilja Faber, Experte für User Interface Design und KI-gestützte Entwicklung, sprechen über die Frage, ob KI eigentlich Geschmack haben kann, wie man von Mediengestalter zum Vibe-Coder wird, was Vibe-Coding überhaupt bedeutet und wie KI die Arbeitsabläufe in Kreativagenturen verändert. Bis dahin wünschen wir euch, wie immer, alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.